In Glasgow ist Klimakonferenz. Das ist selbstverständlich in vielen Facetten, auch hier bei uns im Domradio Thema, im Radio, im Internet und auch in unseren Social Media Seiten wie Instagram oder Facebook. Denn auch der Papst weiß und betont, es geht jetzt um alles. Und so ist auch eine Delegation des Heiligen Stuhls in Glasgow mit dabei. Es geht um alles. Das hat Greta Thunberg vor fast 3 Jahren am Beginn ihres Schulstreiks so ausgedrückt: Our house is on fire. Und diese Botschaft, unser Haus brennt, ist beim Moraltheologen und Buchautor Michael Rosenberger auf offene Ohren und ein sehr weit offenes Herz getroffen. Ich grüße Sie, Herr Rosenberger.
Ja, grüß Gott, Frau Vorbrot.
Sie lehren Moraltheologie an der katholischen Privatuniversität in Linz und Sie sind auch schon seit vielen Jahren ehrenamtlicher Umweltsprecher der Diözese Linz. Ihr frisch erschienenes Buch heißt Eingebunden in den Beutel des Lebens, christliche Schöpfungsethik. Ein weites Feld, das wir ein bisschen beleuchten wollen. Ich wüsste gern mal zuerst von Ihnen, was denn der Beutel des Lebens ist. Ich denke zuerst an Känguru.
In der Bibel wird einmal von diesem Beutel des Lebens gesprochen im Alten Testament. Und da handelt es sich um einen uralten Brauch, wenn ein Herdenbesitzer die Hirten mit seiner Herde auf Wanderschaft geschickt hat. Das waren ja damals weite Strecken, die mit den Herden zurückgelegt haben. Dann hat man vorher die Tiere gezählt und für jedes der Tiere hat man in diesen Beutel des Lebens einen Stein hineingelegt. Und wenn die Hirten dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr mit der Herde zurückkamen, dann wurden zunächst einmal die neugeborenen Tiere abgezogen und anschließend hat man verglichen, ob die Zahl der Tiere und die Zahl der Steine im Beutel des Lebens übereinstimmen. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, weil es ausdrückt, dass jedes Tier, jedes Individuum kostbar ist, dass es zählt und dass die Hirten damit auch aufgefordert sind, sehr, sehr sorgsam mit den einzelnen Tieren umzugehen, damit sie tatsächlich dann alle wieder zu ihrem Besitzer zurückbringen können.
Also es geht auch darum, eine Herde gut zu behüten. Das Thema Schutz der Erde und die Frage nach der Dramatik und der Dringlichkeit. Sie sind ein umweltbewegter Priester, der in den 70er Jahren schon mit Jute statt Plastik und Anti-AKW-Bewegungen aktiv war in regionalen Umweltgruppen. Was unterscheidet in Ihren Augen diese Umweltbewegungen von damals von der heutigen Lage?
Die Dramatik hat sich enorm zugespitzt seitdem. Man kann einerseits sagen, unsere Welt ist wesentlich stärker dem ökonomischen Druck ausgesetzt. Die Globalisierung hat nochmal einen riesigen Schub an ökonomischen Aktivitäten gebracht. Und diese ökonomischen Aktivitäten nehmen in vielen Fällen keine Rücksicht auf die Begrenztheit und die Zerbrechlichkeit unserer Erde, sondern beuten einfach die Ressourcen so weit aus, wie es geht. Auf der anderen Seite muss man sagen, dadurch, dass wir die letzten 40, 50 Jahre eigentlich sehr wenig gegen die ökologischen Probleme getan haben, haben sich die aufsummiert und ist natürlich die Bedrohung für die Erde wesentlich schärfer geworden, als sie das damals gewesen ist.
Sie sagen, es sind schon 4 Jahrzehnte, in denen das Problem irgendwie, ich sag mal, aufgeploppt ist. Ich habe jetzt noch mal gelesen, Rio 1992, das ist so weit weg. Das war, ich weiß gar nicht, der erste, nennen wir es mal, Klimagipfel.
Ist ja, denn, so kann man sagen, ja.
Ist denn wirklich so gar nichts passiert seither?
Jedenfalls sehr wenig. Es ist schon was passiert. Wir haben im Bereich technischer Innovationen sehr viel eigentlich vorangebracht. Die Autos sind viel sparsamer, als sie vor 30 Jahren waren. Die Wohnungen, die Häuser sind zumindest in den reichen Ländern der Welt wesentlich besser wärmegedämmt. Das heißt, wir haben schon auch einiges getan, um technisch etwas weiterzubringen. Das Problem liegt aber darin, dass wir im gleichen Zeitraum alles, was an technischen Verbesserungen geschehen ist, für unseren eigenen Lebensstil wieder ausgenutzt haben. Also wir heizen heute nicht mehr einen Raum in der Wohnung, sondern 3 oder 4 Räume und wir heizen sie nicht auf 20 oder 21 Grad, sondern auf 23, 24 Grad. Wir fahren mit dem Auto 30-40% mehr Kilometer, als wir es damals gefahren sind. Und wenn ich 30% Benzin einspare, aber 30% mehr Kilometer fahre, dann läuft das auf ein Nullsummenspiel raus. Also in den allermeisten Bereichen haben wir die durchaus beachtlichen technischen Innovationen, die seitdem passiert sind, aufgefressen, indem wir unseren Lebensstil noch komfortabler, noch anspruchsvoller gestaltet haben. Und die Umwelt hat am Ende nichts davon abbekommen.
Heißt das, wir haben gesetzt und setzen immer noch unser Einzelwohl über das Gemeinwohl?
Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Letztendlich setzen wir unser Wohlergehen als jetzt lebende Menschen über das Wohlergehen der kommenden Generationen und damit letztlich zumindest ein Gruppenwohl, würde ich mal sagen, über das Allgemeinwohl.
Was unterscheidet Schöpfungsethik von Umweltethik?
Eigentlich nur die Perspektive. Es geht in beiden Fällen darum, zu schauen, wie können wir mit einer begrenzten Welt sorgsam und achtsam umgehen, sodass sie auch morgen und in 100 Jahren oder in 1000 Jahren noch lebenswert ist. Aber Schöpfungsethik fragt sich dieses aus einer religiösen Perspektive heraus, während Umweltethik eher die säkulare Variante ist von Menschen, die jetzt nicht aus gläubiger Perspektive hinschauen. Und beides ist legitim, beides ist wichtig. Natürlich müssen auch religiöse und nicht religiöse Menschen in diesem Engagement für die Umwelt zusammenarbeiten. Aber es ist natürlich wichtig, den religiösen Menschen auch mit seinen religiösen Motivationen abzuholen. Und da kann Schöpfungsethik einfach auch anknüpfen an uralte Glaubensüberlieferungen, die eben auch schon vor 2000, 2500 Jahren uns sagen, Vorsicht, geh mit deiner Umwelt sorgsam, achtsam um, weil sie ein Geschenk des Schöpfers ist.
Die Geschichte von Noah und der Arche in der Bibel, die kennt wahrscheinlich auch der Kirchenfernste. Ist das die Paradeanweisung an uns Christen, wie wir mit unserer Erde und den Mitgeschöpfen umzugehen haben?
Ja, das glaube ich in der Tat. Also es ist eine faszinierende Geschichte aus dem Alten Testament. Und dass sie jeder kennt, spricht ja dafür, dass sie so eine starke Aussagekraft hat. Da ist der Noah, der als einziger begreift, dass die Erde als Ganze bedroht ist. Und das ist ja schon mal so etwas, was zur heutigen Situation eine durchaus gute Analogie bildet. Noah sieht, wie die Flut immer weiter steigt. Und mit der Flut ist natürlich dort in der Geschichte gemeint die Gewalt, die Zerstörung durch die Menschen. Und sie bedroht nicht nur andere Menschen, sondern sie bedroht die ganze Schöpfung, alles, was lebt. Und der Noah reagiert, und zwar sehr schnell, baut dieses Rettungsboot und nimmt jetzt stellvertretend von allen Tier- und Pflanzenarten etwas mit hinein in seine Arche. Das heißt, er hat begriffen, er kann selber nicht überleben ohne die Tiere, ohne die andere Schöpfung, und holt alle mit in sein Boot. Und tatsächlich überleben sie dann miteinander. Und der schöne und hoffnungsvolle Schluss der Geschichte ist ja, dass Gott mit Noach, aber, so heißt es ausdrücklich in der Bibel, auch mit allen Geschöpfen, die mit ihm in der Eiche waren, einen Bund schließt, eine Abmachung trifft, das soll nie wieder passieren, so viel Gewalt soll nie wieder über die Erde kommen. Und darauf verpflichtet sich einerseits Gott, aber darauf verpflichten sich auch die Menschen, stellvertretend für sie Noah und seine Familie.
Jetzt könnte man natürlich sagen, aber wir sind ja auf dem besten Weg wieder genau dahin.
Ganz genau. Und das ist natürlich die Mahnung, die in dieser Erzählung steckt. Lieber Mensch, der du das liest oder hörst, pass auf, dass wir nicht wieder dort landen. Der Bund, der von Gott geschlossen wurde, ist gleichzeitig auch eine Verpflichtung für uns alle, etwas zu tun, alles zu tun, was wir können, damit nicht so eine unheilvolle Situation kommt.
Die Kirche soll nach den Zeichen der Zeit forschen und sie im Lichte des Evangeliums deuten, steht in Ihrem Buch. Tun wir das?
Also das ist zunächst mal ein Zitat aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil und da hat sich die Kirche genau das vorgenommen. Die Frage ist dabei immer, wer ist die Kirche? Wenn man Papst Franziskus als die Kirche nimmt, kann man sagen, er hat die Zeichen der Zeit so verstanden, wie sie der Noah verstanden hat. Das heißt, er hat mit seiner Enzyklika Laudato Si ein ganz klares Signal gegeben, was er auch von allen Menschen in der Kirche, aber auch von allen Menschen in der Welt erwartet und zugleich, was er selber natürlich auch zu tun beabsichtigt. Wenn wir jetzt sagen, die Kirche sind auch viele Pfarrer oder einfache Christinnen und Christen, dann würde ich sagen, hat ein großer Teil diese Zeichen der Zeit momentan leider noch nicht erkannt. Da haben wir also schon noch Nachholbedarf, diese Botschaft der Enzyklika auch für uns selber ernst zu nehmen.
Wenn die Hoffnung eine Domäne der Religion ist, wie kann ich diese Hoffnung finden, auch angesichts der gerade laufenden Klimakonferenz in Glasgow? Da gibt es Absichtsbekundungen und Ausstiegsszenarien bis 2070 aus der Kohle und so weiter. Das ist alles so Larifari nach wie vor, oder?
Das ist richtig. Da ist viel oberflächliches Gerede, Vertröstung. Man verschiebt Dinge, so wie jetzt die Urwaldrodung, die man nochmal um 10 Jahre verschieben will. Also es sind schon noch nicht die Signale und die Entschlüsse, die eigentlich nötig wären.
Gibt es denn Szenarien, wo Sie sagen, dass wir Christen aus der Bibel Hoffnung ziehen können? Und wie können wir unsere Aktivitäten und unsere Energie speisen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir verstehen lernen, was Hoffnung ist und was sie nicht ist. Ich unterscheide sehr grundlegend zwischen Hoffnung und Optimismus. Optimismus würde heißen, ich habe die Erwartung, dass in 5 Jahren, in 10 Jahren das Treibhausproblem gelöst wird, dass wir auf den richtigen Pfad kommen, dass es alles gut geht. Hoffnung ist was anderes. Hoffnung heißt, ich weiß es nicht, ob es gut gehen wird oder nicht. Ich sehe eine Möglichkeit und ich versuche von meiner Seite alles zu tun, dass wir diese positive Möglichkeit ergreifen, weil es Sinn macht, weil es richtig ist, diesen Schritt zu gehen. Und ich gehe ihn aus diesem Grund heraus, aus dieser Überzeugung, es macht Sinn. Dann brauche ich nicht enttäuscht sein, wenn vielleicht Rückschläge kommen, wenn die Bemühungen nicht so erfolgzeitigen, wie wir das vielleicht uns erwarten, und kann trotzdem weiter am Ball bleiben, weiter mein Engagement führen.
Wie viel Radikalität brauchen wir, um dem Planeten oder besser uns das Überleben zu sichern?
Naja, in den Industrieländern brauchen wir schon viel Radikalität. Letztlich spricht Papst Franziskus von einer kulturellen Revolution, die nötig ist. Und das würde ich durchaus teilen. Revolution heißt ja, wir müssen die Dinge auf den Kopf stellen. Also unsere Art, wie wir gewirtschaftet haben, unsere Art, wie wir in den letzten Jahrzehnten gelebt haben, konsumiert haben, unsere Freizeit gestaltet haben, da muss sich ganz, ganz viel verändern, um eben tatsächlich auch weniger Ressourcen zu verbrauchen und der Umwelt mehr Lebensmöglichkeiten zu geben. Also das ist schon ziemlich radikal, was da gefordert ist.
Michael Rosenberger ist Moraltheologe, der auch ehrenamtlicher Umweltberater der Diözese Linz ist. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Eingebunden in den Beutel des Lebens, christliche Schöpfungsethik. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit im Domradio, Herr Rosenberger.
Ja, gerne, Frau Vorbrot.
Und wenn Sie zu Hause das Buch erwerben möchten, ist erschienen im Aschendorf Verlag, gebunden, kostet 38 €.